So stark können wir alle miteinander nicht sein, als dass wir das alleine bewältigen und so eine Person, so eine Sterbehebamme, ja, der traut man ja ein gewisses Wissen zu und es ist gleichzeitig aber auch eine sehr neutrale Person, mit der man ganz anders spricht, als vielleicht mit dem Bruder oder der Schwester oder dem Patienten, der Patientin.
Hallo und herzlich willkommen zu Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliativcare in Österreich. Ich bin Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung. Und neben mir sitzt Eva, Professorin für Palliativmedizin. Hallo Eva.
Hallo Lea. Wir befinden uns an unterschiedlichen Punkten unserer Karriere, aber teilen nach wie vor eine Leidenschaft, mit so vielen Menschen wie möglich über Palliativcare zu sprechen.
Ja, und einer davon ist Ingrid Geringer. Wir sind heute also nicht zu zweit, sondern zu dritt. Und freuen uns sehr, dich für uns begrüßen zu dürfen. Hallo Ingrid.
Hallo Lea, hallo Eva.
Ja, und um möglichst viele Perspektiven, um das Thema Palliativcare zu beleuchten und einfach viele Einblicke zu bekommen, haben wir immer wieder Gäste bei uns. Und heute haben wir eben eine Vertreterin einer ganz besonderen Berufsgruppe und für Österreich vielleicht sogar einzigartigen Berufsgruppe. Heute haben wir unsere Lebens- und Sterbeamme bei uns eingeladen. Liebe Ingrid, magst du dich einfach mal selbst kurz vorstellen?
Ja, hallo. Also ich bin Ingrid Geringer und ich bin tatsächlich Lebens- und vor allen Dingen Sterbeamme. Ja, was möchtest du denn jetzt genau von mir wissen?
Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen?
Wolltest du schon in der Volksschule Lebens- und Sterbeamme werden?
Das ist eine gute Frage. Nein, ich glaube, als ich in der Volksschule war, da gab es das noch gar nicht, noch gar nirgends auf der Welt, glaube ich. Ja, also ich vielleicht zu meiner Person, das ist ja das, was ihr fragen wollt. Ich war eigentlich die meiste Zeit meines Lebens Journalistin. Das Thema Sterben und Tod hat mich aber schon immer interessiert. Also da habe ich mich tatsächlich schon in der Volksschule damit beschäftigt. Dann ist das Leben dazwischen gekommen, dann wurde ich Journalistin und bin durch die Welt getingelt, ja, und irgendwann kam dann wieder dieser Wunsch und dieses Drängen, irgendwie zu verstehen, wo wir denn herkommen und wo wir vielleicht einmal hingehen. Also was ist da vor oder nach dem Leben?
Da muss ich jetzt kurz einhaken, liebe Ingrid, weil du hast das ein bisschen abgekürzt. Also du warst ja wirklich, wenn ich das richtig verstehe, so richtig im Jet-Set-Leben bei den Vogue-Modeschauen in Paris und bist da irgendwie mit den fetten Autos abgeholt worden von zu Hause und bist auch eine sehr modische, sehr schöne Frau, darf man ja sagen.
Gut, Podcast ist
jetzt in erster Linie zum Hören und nicht zum Schauen, aber erzähl doch vielleicht auch einmal ein bisschen von dieser Welt, weil ich das so spannend finde, diese beiden Welten, die du da vereint hast in deinem Leben.
Ja, also in der Tat, ich glaube, konträrer geht's nicht, aber das so das Extreme und Konträre, das hat mich schon immer interessiert. Also ich glaube, ich war schon immer so ein tiefer Mensch mit Tiefgang im Denken. Aber ja, bin dann im Lifestyle gelandet. Also als ich jung war, Model und habe mir von da an vorgenommen, irgendwann sitze ich auf der anderen Seite des Tisches und dann werde ich Models aussuchen und ich werde immer nett zu ihnen sein. Ja, das weiß ich noch ganz genau. Und so ist es dann auch gekommen, ja, wo ein Wille, ein Weg. Ich habe einen ziemlich starken Willen. Ja, und dann habe ich viele Jahre tatsächlich in diesem Lifestyle und Jet-Set-Leben verbracht, aber auch immer, auch dort war schon eine Parallelwelt. Also wenn ich dann zu Hause war, war ich immer sehr, sehr bodenständig. Ich komme auch aus einer ganz einfachen, liebenden Arbeiterfamilie.
Du bist in der Schweiz geboren.
An der Schweizer Grenze, ja, ich bin Deutsche, aber ja, also viel Schweiz in mir und habe also immer diese zwei Seiten gelebt und das, ja, ich habe für ein internationales Modemagazin gearbeitet, da war ich Chefredakteurin und bin ja in der Tat, so wie du es beschrieben hast, Eva, Jahrzehnte in der Welt rumgetingelt, auf jeder Modenschau dieser Welt gewesen. Aber auch dort war ich schon immer ein bisschen bekannt als also Ingrid, die Philosophin, die gerne mal über ganz andere Dinge geredet hat als über Mode.
Und jetzt haben die Leute alle diese Krankenhauskleidung an bei uns, die da in den Betten liegen, vorwiegend, oder?
Ja, ich hatte immer schon so Kontakt zur Ärztewelt, wenn man das so sagen kann, und habe mich also immer gewundert, wie man tatsächlich in diesem Haus AKH in der Med-Uni Wien, also wie kann man da Tag ein, Tag aus arbeiten, ja. Tja, jetzt tue ich es auch. Seit 2020 arbeite ich bei euch auf der Palliativstation und ich lieb's, ja. Ich sehe das gar nicht mehr, das Haus, sondern ich sehe einfach diese Tätigkeit.
Und dein altes Leben, finde ich, sieht man immer wieder, wenn du zu uns kommst. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich dich sehe, weil ich immer darauf warte, was du heute wieder für ein Outfit anhast. Und es ist immer eine großartige Inspiration, weil du bist immer, ja, so toll angezogen und betrittst den Raum wie ein Sonnenschein. Es ist echt immer jeden Tag wunderschön. Danke.
An der Stelle mal. Du, Lea, ich habe noch ganz tolle Klamotten.
Komplimente sind wichtig. Wann, liebe Ingrid, hast du zum ersten Mal von Palliative Care gehört?
Also mit Palliative Care habe ich mich tatsächlich erst auseinandergesetzt, als ich diese Ausbildung zur Lebens- und Sterbeamme gefunden habe. Davor war mir tatsächlich, ehrlich gesagt, dieser Begriff oder diese Bezeichnung gar nicht so bewusst, obwohl mich Sterben und Tod immer interessiert hat, aber wahrscheinlich eher auf einer anderen Ebene.
Wo hast du deine Ausbildung gemacht? Also Lebens- und Sterbeamme, mir war das auch nicht geläufig. Ich glaube, dir, Lea, auch nicht. Lustig finde ich in dem Zusammenhang, dass du letztens genannt wurdest, Frau Dr. Klum. Ja, das passt jetzt dazu, zu Heidi Klum und zur Mode. Aber du heißt nicht Klum, sondern Kum. Also wie bist du auf diese Ausbildung gekommen oder warum hat dich das gereizt?
Ja, also wie gesagt, das Sterben, der Tod, das könnte da was danach sein? Was ist danach? Das hat mich lange begleitet und beschäftigt, viel in der Philosophie gefunden und so viel gefunden und mich so viel damit auseinandergesetzt habe. Und dann tatsächlich auch in diesem Lifestyle-Beruf, also allein wenn man die Beauty-Industrie nimmt, ja, es ist dieses Forever Young, ja, also Sterben ist echt nicht mehr das Konzept, ja, und mittlerweile geht es ja sogar dahin, dass es also nicht nur diese ganze Beauty-Szene, ich muss immer jung und gesund aussehen, sondern auch, wie können wir Leben quasi bis ins Unendliche verändern. Ja, da gibt es ja ganz schräge Trends. Und es hat mich dann so beschäftigt, es hat so in mir gerüttelt, dass ich gedacht habe, und weil ich so viel, behaupte ich jetzt mal, übers Sterben und den Tod weiß, weil ich mich Jahre oder Jahrzehnte damit beschäftigt habe und eine total positive Einstellung dazu habe, überhaupt keine Angst davor habe und sehe, wie wir uns halt auch entwickeln, dass Menschen überwiegend in Institutionen sterben, nicht mehr zu Hause, das Sterben wird outgesourced, ja, dass es wichtig ist, dass es Menschen gibt, die anderen helfen, in diesem Leid und dieser Schwierigkeit von diesem Zeitgeist dieses Sterben zu verdrängen, weil irgendwann kommt's und dann sind wir alle geschockt und wissen überhaupt nicht, wie damit umgehen. Ja, das war dann so der Gedanke. Ich möchte da helfen, anderen helfen. Und dann habe ich recherchiert, wie das eine Journalistin so tut. Ja, und da ist das wirklich Passendste von allem, weil es gibt gar nicht so viel, irgendwie gibt's viel, aber dann doch nicht so viel, war eben diese Lebens- und Sterbeammenausbildung in Deutschland. Das gibt's in Österreich nicht. Vielleicht ganz kurz, weil du das vorher gesagt hast, vielleicht die einzige. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Also zertifiziert gibt es 10 Österreicherinnen, die diese Ausbildung haben.
Wahrscheinlich Rinnen, oder? Oder
ist auch ein Österreicher dabei? Muss man dazu sagen. In meiner Ausbildung waren wir innen, ja, und hatten einen einzigen Mann.
Die Vortragenden sind dann die Männer.
Okay.
Ja, vielleicht, die Frage kommt bestimmt, woher denn überhaupt die Initiative kommt. Tatsächlich ist die noch ganz jung. In den 2000er Jahren hat in einem New Yorker Medical Center, da sind sie da auf die kluge Idee gekommen, dass man Hebammen nimmt und ans Ende des Lebens, also zu Todkranken setzt oder zusammenbringt, die verbindet, weil es da doch, da gibt's Parallelen, grundsätzliche Parallelen. Also eine Hebamme, die ist vor der Geburt da, begleitet die Eltern mit all ihrem Wissen. In der Regel ist sie dann auch bei der Geburt da, macht also auch Geburtshilfe und betreut auch nachher noch nach. Und am Lebensende ist es ganz, ganz ähnlich. Also man begleitet die Menschen in diesen Sterbeprozess, ja, meistens dann auch im Sterben selber und hinterher auch nochmal die Familien, die dann nachbetreut werden. Also das sind wirklich Parallelen da. Ja, und das war dann ein Volontärprogramm, das die sozusagen im klinischen Rahmen gestartet haben. Dort heißt es End-of-Life-Doula. Die Doula, das kommt aus der Hebammenkunst, dieser Begriff. Also das ist quasi die Hebamme oder die Kunst der Hebamme. Und später dann wurde quasi basierten die weiteren Entwicklungen. Das sind Zertifizierungsprogramme, da gibt es ganz unterschiedliche. Die sind aber angedockt an diesen klinischen, psychologischen und, ganz wichtig, für mich auch und ich hoffe auch für Sie alle, spirituellen Aspekt. Ja, also das alles wurde vereint und auch so diese ganze Gesundheitsversorgung, das ist alles sozusagen im Paket der End-of-Life-Doula und der Sterbeamme mit drin in der Ausbildung.
Das war ja jetzt der theoretische Teil deiner Ausbildung, aber wie ist es jetzt für dich in der Praxis? Du kommst auf die Palliativstation. Wie stellst du dich den Menschen vor und kannst du ein wenig von deinem Arbeitsalltag erzählen?
Das ist nicht so leicht hier auf unserer Palliativstation. Also es gibt zwei Bereiche, muss ich dazu sagen. Ich arbeite auch privat in der Privatpraxis und da bin ich einfach die Lebens- und Sterbeamme und es ist auch ganz klar der Fokus ausgerichtet, meine Arbeit, dass ich mit Menschen in existenziellen Grenzsituationen arbeite, was nicht immer zwingend im Sterben und Tod enden muss auf der Palliativstation. Ja, ich hatte ja aber ja auch die Ausbildung zur, Lebens- und Sozialberaterin gemacht, weil mir schnell bewusst wurde, man kennt das nicht in Österreich und da muss man ein bisschen aufpassen, weil immerhin hat man es mit sterbenskranken Menschen zu tun. Und so stelle ich mich dann auch vor. Also eigentlich stelle ich mich als Lebens- und Sozialberaterin vor. Dann komme ich ins Gespräch meistens mit den Menschen, mit den Patienten, Patientinnen oder Angehörigen. Und da kann ich dann schon recht schnell rausfiltern, ob es angebracht ist, mich auch als Sterbearme vorzustellen.
Ist vielleicht für viele schockierend, oder? Wenn die den Begriff das erste Mal hören, glauben sie vielleicht, dass es so, jetzt ist es schon so schlecht um mich
die
bestellt.
Sensenfrau.
Ja. Aber ich habe das die Erfahrung gemacht. Ich meine, ich bin ja meistens sehr, sehr klar in meinen Aussagen, habe ich das Gefühl. Und ich sage dann auch immer, wenn es halt schnell quasi gehen muss, ja, wir haben da eine Lebens- und Sterbeamme, die Ingrid Gehringer, und das ist voll toll, weil das ist genauso wie eine Hebamme, nur halt am Lebensende. Und irgendwie sind dann, glaube ich, alle mal ein bisschen so, aha, sprachlos, aber es kriegen alle so ein bisschen Neugier auf dich und auf das, was du da tust. Weil irgendwie kann sich unter einer Hebamme kann sich jeder was vorstellen und weiß jeder, was es sein könnte. Und ja, also es ist... Bis jetzt war es immer einfach eine positive Rückmeldung oder wenn die Angehörigen gefragt haben, war es eigentlich bis jetzt immer, nie hat irgendwer Angst bekommen, wenn ich gesagt habe, Lebens- und Sterbeamme. Ich meine, wir haben ja auch im Verlauf erst dieses Lebens- und Sterbeamme, also früher war es immer eher so die Sterbeamme, haben wir uns ja ein bisschen, glaube ich, im Team oder ihr zwei euch drauf geeinigt, dass es besser ist, als Lebens- und Sterbeamme bezeichnet zu werden für dich.
Ja, also weniger für mich, sondern tatsächlich für unsere Patienten und Patientinnen, weil die ja doch häufig zu uns kommen und schon völlig überfordert sind mit dem Begriff Palliativstation. Also da sieht man denen oft die Angst und den Schrecken an. Ja, was heißt das jetzt? Muss ich jetzt sterben? Und da bedarf es dann erst einmal große, große Aufklärung. Man könnte ja einfach auf eure Podcasts jetzt hin verweisen, ja, was überhaupt Palliativcare heißt. Und wenn ich dann noch sage, ja, und hallo, und ich bin die Sterbeamme, also das ist ja wirklich wie, es kommt die Sensenfrau rein und das
vielleicht
war's
ein
dann.
Bisschen ein
bisschen in genau, denke ich. Aber danke, Lea, dass du das so sagst und vielleicht kann ich doch manchmal auch schneller mutiger sein. Aber ich gehe es sozusagen in zwei Schritten an. Wenn ich dann das Gefühl habe, das ist verkraftbar für mein Gegenüber, dann erzähle ich es auch, ähnlich wie du sagst, und dann ist es auch wirklich etwas sehr Positives, weil dann kommt so eine Neugier und dann wollen die erst einmal genau wissen und sind dann eigentlich sehr dankbar dafür, weil es einfach so eine Kompetenz ist auf einer ganz anderen Ebene, fern vom medizinischen, pflegerischen, rein psychologischen, ja, ich bin auch keine Seelsorgerin, da steckt einfach ganz viel drin.
Wie nehmen dich denn die Menschen an, zu denen du hingehst? Was passiert da so zwischen euch?
Also vielleicht, weil du vorher gesagt hast, wie ist denn so ein Alltag? Ja, der ist natürlich extrem individuell, ist wirklich immer abhängig davon, was da gerade los ist bei uns. Und da menschelt es einfach hinter jeder Tür. Also es ist einfach mal ganz wichtig für mich, auf die Station zu kommen. Und schon wenn ich über die Schwelle gehe auf 17K, lege ich sozusagen mein Ego ab. Ja, das wird einmal schön an den Garderobenständer gehängt und ziehe meinen Kittel an und bin dann wirklich mental ganz für das, was jetzt hier in den nächsten Stunden passieren wird, da. Nochmal so ein kleines Ritual, jede Tür, die ich betrete, atme ich nochmal ganz bewusst ein und nehme den Namen vor mir von den Patienten und nehme mir vor, jetzt ganz für ihn oder sie da zu sein. Also das macht dann natürlich einen wesentlichen Unterschied, wie die mich wahrnehmen. Also ich denke, sie nehmen mich wahr als jemand, der jetzt 100% bei ihnen ist. Und es gelingt mir auch. Mir ist es neulich mal nicht gelungen. Da hatte ich andere Dinge in meinem Kopf und es funktioniert gar nicht. Ja, also das schafft man nicht das, was ich mir vorgenommen habe, nämlich ganz auf diesen Menschen einzugehen.
Und ich habe von dir gelernt, dass es ganz wichtig ist, also schon einiges von dir gelernt, vielen Dank auch dafür, aber dass es ganz besonders wichtig ist, sich über die eigenen Konzepte von Sterben und Tod Gedanken zu machen. Fragst du das dann ganz offen, was die Menschen sich vorstellen, wie Sterben ist, was danach kommt? Fragst du das immer oder nur, wenn es passt? Oder hast du irgendeine Art von Struktur, mit der du arbeitest, oder ist das völlig Free Flow, was du machst?
Also keine Struktur, aber auch kein Free Flow, weil es einfach ganz viel Erfahrung drin und das ist das, was ich damit, glaube ich, zum Ausdruck bringen wollte, 100% auf mein Gegenüber einlassen und dann wird es schnell klar, ob ich diese Frage stellen darf, so muss ich sagen, darf, ja. Und wenn sich das bietet, frage ich es eigentlich immer. Also ich frage es meistens, ja, weil es eine ganz, ganz wichtige Frage ist, weil sich tatsächlich ganz viele Menschen eben kein, ja, nennen wir es jetzt mal Sterbekonzept oder Vorstellung vom Sterben haben oder was sie sich selber wünschen oder vorstellen. Und das öffnet Türe und Toren, schafft neue Möglichkeiten und dann können wir auch perspektivisch miteinander sozusagen arbeiten, da kommen dann ganz schnell Ängste oder Ungeklärtes auf und das kann ich natürlich auch jetzt nicht alles lösen, aber das ist die Aufgabe einer Doula, dieses Leid zu lindern und sozusagen in dieses Unbekannte, es ist ja für uns alles Unbekannte, hinein ein bisschen Sicherheit zu schaffen. Deswegen ist diese, was denken denn Sie, was da passiert, wenn Sie sterben? Oder haben Sie eine Idee, was danach sein könnte? Also ich frag, sind Sie religiös? Also das ergibt sich immer aus dem Gespräch heraus, welche Frage man stellt.
Ich habe auch irgendwie das in der Vorbereitung mir überlegt, weil das ja so ein unbekannter Beruf ist eigentlich, den du da hast. Wie könnte man überlegen, wer braucht alle eine Sterbeamme? Aber irgendwie eine Hebamme heißt immer, tut jedem gut oder braucht jeder, der ein Kind zur Welt bringen möchte. Ich glaube auch, dass jeder eine Sterbeamme braucht, der stirbt. Aber irgendwie so richtig verstanden, wer eine Sterbeamme braucht, habe ich erst einfach im Zusammenarbeit mit dir. Also ich finde, letzte Woche warst du krank. Und ich habe nicht nur einmal dran gedacht, ui, da wäre jetzt die Ingrid gut. Es ist einfach, also es ist wie so ein Bauchgefühl, da bräuchten wir jetzt die Ingrid. Und es ist gar nicht so ein Kochrezept, das und das und das muss erfüllt sein, damit eine Sterbeamme jetzt helfen kann oder wertvoll beitragen kann. Hast du da irgendwelche Ideen, wann man daran denken könnte, eine Sterbeamme hinzuzuziehen?
Ja, total. Eigentlich genau wie du sagst, so wie eine Hebamme. Eigentlich immer. Ja. Oft erlebe ich aber auch, dass ganz tolle Familien gibt mit Familien, also gerade wenn so eine Familienintelligenz da ist, wo so unterschiedliche Charaktere sind, die in irgendeiner Form auch offen mit dem Sterben und dem Tod umgehen können, eine gewisse Akzeptanz da ist, da bedarf es ganz wenig von mir. Aber es gibt immer jemand, der gerade mal ein entlastendes Gespräch braucht oder ein Thema hat. Es ist ja nicht nur der Patient oder die Patientin, es ist ja auch sein Dorf, seine Menschen um diese Person herum. Und so stark können wir alle miteinander nicht sein, als dass wir das alleine bewältigen und so eine Person, so eine Sterbehebamme, ja, der traut man ja ein gewisses Wissen zu, und es ist gleichzeitig aber auch eine sehr neutrale Person, mit der man ganz anders spricht als vielleicht mit dem Bruder oder der Schwester oder dem Patienten, der Patientin. Und ja, da komme ich dann ins Spiel. Also eigentlich immer im Privatbereich mache ich ja auch Begleitungen zu Hause. Kann ganz unterschiedlich sein. Also dass Familien anrufen, gerade überfordert sind, weil jemand zu Hause am Sterben liegt, die Ärztin ist vielleicht, die Hausärztin ist nicht mehr oder wollen sie nicht mehr erreichen nach 22 Uhr. Und dann kann es sein, dass ich da vorbeikomme, sie einfach beruhigt, sage, dass es normal ist, was jetzt vor sich geht, erkläre es ihnen und fahre wieder nach Hause. Also möglichst übergebe ich das dann auch an die Angehörigen. Das ist jetzt nicht so, dass ich da überall alles übernehme.
Ich glaube, du hast Bewusstsein auch geschaffen für viele Dinge, die bei uns so in der WHO-Definition drinnen stehen von Palliative Care. Wir kümmern uns um körperliche Bedürfnisse, wir kümmern uns um soziale Bedürfnisse und um spirituelle Bedürfnisse.
Ja,
psychische Bedürfnisse, genau. Also all diese Säulen, und das steht da so groß geschrieben, und ganz oft, glaube ich, war es dann doch eher so in Richtung eben am Lebensende, na, sind sie gläubig, wo soll noch wer kommen, in diese Richtung. Und du hast uns auch darauf hingewiesen, dass wir es ja auf den Fahnen stehen haben, aber dann manchmal doch nicht so leben, was ich sehr wichtig fand, auch in der Reflexion für uns als Team. Und was wir auch wieder begonnen haben, seit du bei uns bist, ist wirklich dieses Verabschiedungsritual von den Menschen, die bei uns verstorben sind, wo du uns ja oft vorliest. Novalis, glaube ich, magst du besonders gern.
Ja.
Und wo wir Steine beschriften und jeder nochmal kurz etwas sagen kann zu den Menschen. Ein freiwilliges Verabschiedungsritual, was ich auch wichtig finde, weil Zwänge sind immer schlecht. Also du kannst nicht auf Knopfdruck, wie soll ich sagen, heilig sein, wenn du gerade nicht in der Stimmung bist. Aber ich finde, da hat sich in mir auch viel gewandelt, wenn ich dann sehe, dass es schon Wochen gibt, wo wirklich viele Leute bei uns verstorben sind. Da haben wir früher eine Kerze, mittlerweile ist es eine LED-Kerze, was eh sehr unromantisch ist, aber halt die Vorschriften so sagen, angezündet als Aufmerksamkeit. Aber wir haben nicht mehr diese Kontemplation über die Menschen gemacht, oder es hat vielleicht jeder für sich gemacht. Also das finde ich auch toll, dass du da wirklich, wie soll ich das sagen, dich rein reklamiert hast, im wahrsten Sinne des Wortes, auf eine sehr gute und sehr bodenständige Art und Weise, weil viele glauben ja, das ist so abgehoben, Esokram, Sterbeamme, und in Wahrheit ist das so wichtig und geht wirklich ums Eingemachte, und man kommt drauf, dass man sich selber manchmal auch ganz schön in die Tasche lügt.
Ja, und man darf wirklich nicht vergessen, also wie gesagt, ich stelle diese Frage nach Sterbekonzepten, Religionen, nach Spiritualität. Also jetzt sind wir natürlich in der Med-Uni Wien, und da ist das Medizinische natürlich vordergründig. Aber hallo, Spiritualität ist ein Teil von uns allen, und die wenigsten in dieser Zeit, seit ich hier arbeite, haben gesagt, nö, und da ist nichts und da ist nichts mehr und das war's. Und gerade bei diesen Menschen ist ein ganz, ganz, ganz hoher Bedarf, und das muss man auch ganz sensibel angehen. Und dann, wenn man sich da Zeit nimmt, findet man doch das Fünkchen Spiritualität oder zumindest irgendwo diese Hoffnung, dass wir ja vielleicht doch etwas mehr sind als nur das Physische. Und nochmal hallo, ja, hat irgendjemand wissenschaftlich das Gegenteil behauptet? Und jetzt tun wir aber immer so, wie wenn so Spiri-Piri, ja, also das tun wir dann mal so ein bisschen an die Seite, aber ich kann da wirklich sagen. Ja,
außer wenn es uns schlecht geht, dann.
Außer wenn es uns schlecht geht. Und genau. Und es ist natürlich so von der Rollenaufteilung, wenn ihr als Ärztinnen kommt, dann möchten die Leute wahrscheinlich auch medizinisch von euch etwas wissen, vom Pfleger gepflegt werden, von der Ernährungsberaterin was übers Essen erfahren. Und ja, von mir habe ich so das Gefühl, wollen sie schon etwas erfahren über dieses Sterben und den Tod. Und da geht es viel um Angst auch. Und deswegen, denke ich, sind da bei mir die Türen offener. Und ich kann wirklich sagen, dass kaum einer sagt, da ist nichts und das war's.
Und ich finde es auch dann irgendwie immer, weil wir können hier in dem Podcast, glaube ich, noch so viel über Total Pain reden, aber im klinischen Alltag vergisst man es als Ärztin manchmal, dass es für Schmerzen vielleicht nicht nur Opioide gibt. Und ich finde es dann immer manchmal...
Gegenschmerzen.
Ja, Gegenschmerzen, danke. Es ist dann einfach so, dass du halt dann kommst und uns dran erinnerst, dass da halt noch mehr ist als dieser körperliche Schmerz. Also es ist dann, ich glaube, manchmal wird es im Team dann so als vielleicht, weil man nie genau weiß, wann man das jetzt kommunizieren kann. Also vielleicht ist es manchmal so, oh je, jetzt müssen wir schon wieder die Psyche bedenken oder die Spiritualität. Das ist dann vielleicht manchmal als mühsam wahrgenommen im Team. Aber einfach dieses große Ganze, dieser Kleister, den du da einfach drauf, oder weiß ich nicht, ob Kleister ein gutes, aber einfach dieses, dass du alles so ein bisschen zusammenhältst, um uns wieder auf diesen Total Pain zurückzuführen. Ich finde, das ist einfach so eine großartige Leistung von dir, die du in der kurzen Zeit, in der du da bist, immer machst, während wir wirklich jeden Tag 8 Stunden da sind. Und manchmal denke ich mir, was machen wir eigentlich? Eigentlich ist das, was du machst, die Palliative Care. Also das ist...
Und das an einer Uniklinik. Es ist natürlich nicht einfach, an einer Universitätsklinik so etwas zu etablieren. Da gibt's natürlich Widerstände und zuerst einmal so ein gewisses, klar, jetzt auf der Palliativ. Ja, das ist sehr, wo sonst?
Hab's auch noch ein Sterbeammerl.
Ja, genau, Ammerl. Aber das macht uns ja auch Freude. Also wir sind und bleiben ja die Revoluzzer. Das passt schon so und da passt du ganz gut rein, finde ich.
Ich finde auch, das ist revolutionär und weiß nicht, ob das hierher gehört, aber Eva, da bin ich dir unendlich dankbar, weil schlussendlich hattest du den Mut, über meine Praktikas hinaus eben zu sagen, wir brauchen diese Position und hast tatsächlich da eine Anstellung für mich gefunden, die es nicht gab. Ja, das ist erstmalig und einmalig, ja. Muss man sagen, und es sind ja auch die meisten also Lebens- und Sterbearmen arbeiten tatsächlich freiberuflich. In Deutschland ist es etablierter, da gibt es auch Spitäler, die da schon ein Bewusstsein dafür haben, bei uns in Österreich eben noch gar nicht. Ja.
Das ist sicher auch neben dem Palliativschloss einer unserer oder meiner Wünsche, dass einfach du den Samen hier siehst, oder siehst, danke, dass einfach ja, viel, viel mehr Lebens- und Sterbearme Ammen in Österreich wachsen können oder einfach, dass mehr etabliert wird, eine Lebens- und Sterbearme an einer Palliativstation anzustellen und auch niederschwellig zu haben im ambulanten Setting vielleicht.
Absolut, weil es ist wirklich etwas Neues und ich glaube, es kommt auch ganz stark da zur Geltung, wo es eben aufhört, an irgendwelche Religionen zu glauben oder eben nicht die Familie im Dreifamilienhaus um sich rum zu haben. Und dann braucht es einfach Menschen, die da ganz viel Erfahrung mitbringen, Mut reinbringen, so ein Vertrauen reinbringen. Wie gesagt, man kann den Angst, den Schmerz, das kann man alles nicht aufheben, aber es kann durch diese Möglichkeiten gelindert werden. Es ist auch manchmal, der Zeitfaktor spielt eine Rolle, die ihr natürlich überhaupt nicht habt. Also ich nehme mir wirklich Zeit und ihr lasst mir auch die Zeit. Es wird relativ schnell klar im Alltag, ja, wer in diesen 12 Betten jetzt ganz dringend mich braucht. Also da gehe ich dann auch 100% drauf ein und bleib dann dort. Und es kommt eben niemand und erwartet von mir, dass ich jetzt noch in Zimmer 1, 2, 3 auch noch gehe, sondern vollstes Vertrauen eurer Seite, dass es jetzt dort einfach auch gebraucht wird. Und tatsächlich ist es manchmal, die Arbeit ist so unterschiedlich, manchmal sind es Gespräche, manchmal ist es auf einer Metaebene der Kunsttherapie oder der Märchentherapie sogar. Ich wurde dann auch schon so, kommt wieder die Märchentante.
Hat das nicht gern, wenn die Märchentante kommt? Ich meine, wer hat nicht gern Märchen vorgelesen bekommen als Kind? Ich finde, das ist so beruhigend, wie wenn wer den Geschirrspüler einräumt, so schön, und man kann dann einschlafen.
Ja, und es ist einfach auf einer höheren Ebene des Bewusstseins, die es eben auch aus therapeutischer Sicht Ängste lindert, Ruhe reinbringt, den Geburtskanal öffnet in die Anderswelt. Ja, also da ist ganz viel drin.
Anderswelt, das ist immer was, weißt du, als Ärztin, da tut man ein bisschen schlucken. Was ist denn das für dich, Anderswelt?
Was ist für mich die Anderswelt? Also das ist sozusagen die Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod? Ja, so verstehe ich das jetzt mal. Mhm. Gibt natürlich kein Leben nach dem Tod, ist ja wohl logisch. Wir leben zwischen diesen beiden Portalen, dem Geburtstor und dem Sterbe-Todestor. Und dazwischen findet Leben statt. Und alles, was darüber hinausgeht, ist, wenn man so mag, für mich natürlich das Geistige. Das ist für mich eine innere Haltung, eine Wahrheit, ein Wissen. Ich bin nicht nur Materie und ich bin nicht nur das, der Stand der Wissenschaftler sozusagen, das bin ich dann als Mensch, sondern ich bin weit darüber hinaus, ja. Also wie vieles wurde schon in der Wissenschaft revidiert und neu aufgesetzt und komplett anders gedacht. Also was maßen wir uns da eigentlich an, zu sagen, es gäbe nichts mehr über diese Grenze hinaus. Wir betrachten uns ja auch, also jeder Psychologe, Psychologin sagt, ich arbeite mit der Seele, ja. Ja, hallo, was ist denn Seele? Ja, Seele ist ja dann schon etwas nicht Materisches und nicht Intellektuelles. Die Seele ist nicht Intellekt oder intellektuell, ja. Sie ist für mich der Vermittler zwischen dem Hier und dem, was ich wahrhaftig bin, das Geistige. Vielleicht ist das auch das Ewige. Ja. Ich glaube, wir haben keine Worte dafür. Es gibt es einfach nicht in unserer Sprache und in unserer materiellen Welt.
Und wenn du da jetzt von deinen ganzen sozusagen Werkzeugen erzählst, also Entlastungsgespräch, kunsttherapeutische Interventionen, Märchen, ist das was nur du machst oder macht das jede Sterbeamme? Also hast du das in deiner Ausbildung gelernt oder ist das einfach für dich eine Besonderheit, eine Eigenheit?
Ganz guter Punkt. Danke, Lea. Es ist ganz wichtig. Lebens- und Sterbeamen, End-of-Life-Doula arbeiten ganz unterschiedlich. Das ist so, wie wenn ich dich jetzt fragen würde, was macht denn ein Arzt, eine Ärztin, ja? Und es gibt viele, was bist du jetzt für ein, bist du Zahnarzt oder bist du Allgemeinmediziner oder bist du Palliativmedizinerin? Also das ist ein wesentlicher Unterschied und so ist eben dieser Background auch der End-of-Life-Doulas. Also jeder hat so einen anderen Background. Also es gibt viele, in Deutschland sind es viele Heilpraktikerinnen, ja, es sind aber auch Ärztinnen, ja, es sind Hebammen tatsächlich. Es sind Bestatter, es sind Pädagogen, also es kommt so von überall her und jeder hat so einen Schwerpunkt, ja. Also da gibt's zum Beispiel Ammen, die sich auf Kinder, Kindstod, Fötuzide, Abtreibungen, Kindersterben, spezialisiert haben. Und dann gibt es welche, die sich eigentlich fast ausschließlich mit dem Nachtodlichen und der Trauerarbeit und Traumas beschäftigen. Ich habe mich entschieden, eben, wie ich auch eingangs schon gesagt habe, weil ich einfach glaube, dass die Menschen nicht mehr so gut und so offen sterben können, mich eben um die Sterbenden tatsächlich zu kümmern, eigentlich bis über diese Schwelle, noch ein wenig darüber hinaus, aber dann lasse ich es auch los. Und das ist eben sehr unterschiedlich. Und deswegen ist es inhaltlich auch sehr unterschiedlich. Zum Beispiel auch mein Journalismus kommt mir total zugute oder meine Liebe zur Philosophie. Also ich biete auch, dieses biete ich an, ist blöd. Also oft ist es ein philosophischer Dialog, weil er einfacher ist, als über irgendeine Religion zu sprechen. Ja. Das Kunsttherapeutische kommt aus meinem Freundeskreis, weil ich so einige an Kunsttherapeutinnen um mich rum habe. Und je nachdem, wenn wir auch gewisse schwierige Fälle, sage ich jetzt mal, oder Patienten, Patientinnen haben, dann bitte ich die um Rat und bekomme da etwas mit. Und da hat sich einfach ein gewisses Wissen angeeignet, habe ich mir angeeignet auch, ja, so muss man das sagen. Aber ich bin schon sehr dialogisch unterwegs.
Und was würdest du jetzt sagen, ist das, das ist so eine einfache Frage, aber die ist gar nicht einfach, was ist das Schöne an deiner Tätigkeit?
Weil es mir und nicht wenig gelingt, Frieden in so einen Sterbeprozess hineinzubringen, zumindest teilweise, ja, und immer wieder. Und das ist so erfüllend, ja, wenn es einem gelingt, den höchstmöglichen Frieden für diese Person, für diesen sterbenden Menschen zu bringen. Eine Kinderanästhesistin hat gesagt, und das finde ich so schön, und vielleicht ist das auch irgendwie mein Motto, so wie sie die Kinder in den Schlaf hineinbringt, dass sie in die Narkose, so wachen die auch wieder auf. Und so stelle ich mir das eben auch vor, wenn wir wieder an dieser großen Pforte stehen, dieses Mal aus dem Leben hinaus in etwas total Unbekanntes hinein, vielleicht, ja. Und wenn es dieses vielleicht existiert, ich dort sanft erwache oder bin oder in ein Bewusstsein komme oder bewusst bin und eben nicht mit Angst zusammengezogen durch dieses Tor gehe. Und da habe ich schon das Gefühl, dass mir das häufig gelingt, auch ganz im Stillen oft. Nichts, was man so dann so nach außen trägt. Ja. Mein Lebensgefährte ist Chirurg und rettet Leben. Und wenn wir uns irgendwo vorstellen, dann sage ich immer, er rettet Leben und ich rette Seelen. Wow. I try.
Sehr schön. Und du arbeitest ja bei uns im Team und wenn du privat bist, alleine, nehme ich an. Magst du nur mal erzählen, gibt es da Unterschiede im Arbeiten oder hast du irgendwas, was dir einfällt dazu, dass du im Team, in unserem Team arbeitest? Wie arbeitest du in unserem Team?
Ach so, wie ich mit meinen Kollegen und Kolleginnen arbeite, das ist extrem wichtig. Also ich bin ein totaler Teamworker und selbst wenn ich in meiner Privatpraxis arbeite, habe ich meine sozusagen Supervisoren und Leute, mit denen ist es immer Austausch. Ich halte das für ganz, ganz wichtig. Wir sind Menschen, ja, wir sind keine Einzelwesen und wir können viel schneller zu irgendwelchen Ergebnissen kommen in der Gemeinschaft. Da sind wir so ein bisschen wie die Biene auf deinem Arm, die du dir da hast eintätowieren lassen. Ja, wir sind einfach, wir sind eine große Gruppe, eine Menschenseele sozusagen. Gut, also wie arbeite ich mit unserem Team? Also ganz, ganz wichtig und da bin ich euch sehr dankbar. Also gerade so von der Ärzteschaftsseite kommt ganz oft so die und die Patientin, der und der Patient, da ist eine gewisse Unruhe. Ingrid, magst du mal hin? Oder Eva, ich werd's nie vergessen, wie du mich bei diesem ersten End-of-Life-Gespräch mitgenommen hast, bei einer Patientin, die sich nicht geöffnet hat. Eva hat mich mitgenommen in dieses End-of-Life-Gespräch und dann eben meine Arbeit angeboten und dann ist eine Tür aufgegangen und wir konnten 3-4 Wochen lange sowas von arbeiten miteinander, dass die wirklich, wirklich, wirklich gut sterben konnte bei uns. Das ist Teamarbeit. Andersrum ist auch so, mir vertrauen die Leute natürlich ganz andere Sachen an. Das ist klar, das ist mit dem Arzt spreche ich über das Medizinische, nicht unbedingt über das, was mich sonst nervt und sorgt. Ja, das erzählen sie dann mir, ich filtere das dann und wenn ich das für wichtig halte, also nicht ungefiltert an euch Medizinerinnen dann ranzutragen, sondern wirklich nur die Essenz davon, damit ihr wieder auf eurer Seite reagieren könnt. Das ist Teamarbeit und dasselbe findet mit der Pflege statt. Und es ist ein starkes Team, das wir da oben haben. Also da ist mittlerweile wirklich, wir können da alles besprechen und es wird auch immer ernst genommen, was ich sag und reagiere. Und das ist so wichtig, weil wie gesagt, Patienten, Patientinnen erzählen unterschiedlichen Berufsgruppen ganz unterschiedliche Teile aus ihrem Leben und Sein.
Jetzt möchten wir dir ein paar Fragen stellen aus dem sogenannten Proustschen Fragebogen. Das war ein beliebtes Gesellschaftsspiel im 19. Jahrhundert. Und eine Frage, die wir natürlich einer Lebens- und Sterbearme unbedingt stellen müssen und möchten, ist: Wie möchtest du gerne sterben?
Ganz bewusst, ganz klar, ganz selbstbestimmt. Das ist mein großer Wunsch und mein großes Streben.
Und was ist deine Lieblingsbeschäftigung?
Podcast hören über Sterben und Tod, wie zum Beispiel hochpalliativ. Nein, ohne Witz. Also es ist eigentlich, wenn man zu mir nach Hause kommt, dann sind die Bücher voll und überall steht Tod, Sterben, Sterben, Tod. Also das ist irgendwie meine Welt.
Was ist deine Lieblingsblume?
Alle Blumen.
Wer ist deine Lieblingsautorin?
Oh, ich habe viele. Ich lese.
Sag's ganz spontan, tu nicht nachdenken, aus dem Bauch heraus, was dir als erstes einfällt.
Goethe.
Dein Hauptcharakterzug.
Stur.
Was verabscheust du am meisten?
Gar nichts.
Gar nichts?
Also ich verabscheue am meisten, dass gerade aktuell die Auer streikt.
Habe ich gewusst dann, ja.
Und ich nicht nach Hause komme, zu meiner geliebten Familie.
Muss mit dem Zug fahren.
Ja.
Und vielleicht noch eine letzte Frage. Wer oder was hättest du gerne sein mögen?
Ich bin ich und das ist gut so.
Okay, ich hätte noch ein paar Palliativfragen.
Mhm.
Was bedeutet für dich Palliativcare? Wenn du es irgendwem erzählen müsstest, was Palliativcare heißt, wie würdest du es einfach erklären?
So wie es übersetzt ist, ja, diese Ummantelung, einfach Menschen zu ummanteln auf allen Ebenen, medizinisch natürlich, ganz vorrangig, aber genauso auch emotional, psychologisch und spirituell.
Und was bedeutet für dich Lebensqualität?
Freiheit, freier Geist, freie Entscheidungen treffen.
Und ein ganz wichtiges Thema bei uns im Team oder eigentlich wahrscheinlich für alle Menschen sollte ja auch immer die Selbstfürsorge sein. Hast du da Tipps oder was machst du zur Selbstfürsorge?
Mich mit dem Sterben jeden Tag ein bisschen auseinandersetzen, weil dann wird plötzlich die Zeit ganz groß und das, was man erlebt, viel intensiver.
Aber du gehst auch viel in den Wald und du hast auch einen Mops.
Nein, der Mops ist schon tot.
Nein, aber der neue Hund, was ist das für eine
Sprüngli
Rasse?
Ist ein ich bin ganz Shih Tzu.
Schlecht. Shih Tzu. Ja, er heißt gar nicht Sprüngli, aber ich finde, er ist der richtige Name, weil der hüpft immer so hoch. Und der Bezug zur Schweiz mit Lind und Sprüngli, also ich habe ihn Sprüngli genannt.
Ich nenne ihn auch oft Sprüngli, by the way, seit du das gesagt hast. Ja, ich gehe wahnsinnig gerne in den Wald, aber das ist mir zu profan zu sagen, wie war jetzt die Eingangsfrage?
Die
Selbstfürsorge. Der Wald ist für mich nicht Selbstfürsorge, der Wald ist für mich selbstverständlich ein Teil meines Tages.
Aber ich finde es immer wunderschön, weil du bringst ja oft ganz viele Blumen oder Äste aus dem Wald mit und das ist dann ein Teil unserer Selbstfürsorge, dass wir das genießen können.
Können wir auch erzählen, dass da eine Patientin bei uns verstorben ist, die sich so gewünscht hat, nochmal in den Wald zu gehen und du hast dann aus dem Wald Dinge mitgebracht und die konnte das Krankenhaus nicht mehr verlassen und hast das Zimmer irgendwie dekoriert und das fand ich schon wirklich schön.
Stimmt, ich habe ihr Moos mitgebracht, Äste, alles, was ich erde im Wald, habe das okay, das glaube ich, müsste jetzt streichen, weil es verboten ist, Erde mit ins Spital zu bringen. Es war in einem kleinen Glas.
Es war Spitalserde.
Ich habe ihr Blumen gepflückt und Äste aus dem Wald, was ich übrigens auch immer wieder mal für Patienten mache, weil ich mich da so hineinfühle, dass wir hier zwar im AKH medizinisch super doll versorgt sind, aber halt, wenn man rausschaut, dann, okay, man sieht den Himmel von unserer Station, aber halt kein Baum, kein Stück Natur mehr, man hört eigentlich keinen Vogel mehr zwitschern. Und das versuche ich dann immer so ein bisschen einzuschleusen, ja, und das den Leuten mitzubringen. Ich erinnere mich an eine ALS-Patientin, da habe ich ein Sträußchen gemacht mit Kräutern und da war Minze drin und sie konnte nichts mehr essen und schlucken. Und sie war so hoch erfreut über diese Minze, dass sie wirklich Tränen in den Augen hatte und so viel Gutes getan mit einer Minze.
Dürfen wir dir noch eine letzte Frage stellen? Hast du einen Palliative Care Wunsch? Du darfst groß träumen und der Wunsch muss auch nicht erfüllbar sein.
Ja, ich habe einen Palliativ-Care-Wunsch. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt mit der Frage gemeint ist. Ich wünsche mir, dass Lebens- und Sterbeamen offiziell anerkannt werden und respektvoll auch bezahlt und entlohnt werden für diese wirklich große Arbeit, die da geleistet wird und dass sie eben Einzug finden in diesen Palliativ-Care-Bereich.
Sehr schön. Magst du noch uns irgendwas mitteilen, was dir wichtig ist, was du jetzt das Gefühl hattest, dass nicht gesagt wurde in dem Gespräch?
Ich habe euch lieb.
Ja, danke, dass du bei uns warst.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Danke, liebe Ingrid. Ja, vielen Dank auch fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns gerne unter hochpalliativ@medunivien.ac.at und folgt uns auch gerne auf Instagram unter hochpalliativ. Danke, tschüss, baba.